Hallo und willkommen zum Podcast Alles ist Chemie. Ich bin Nikolaus Jankowski, schön, dass ihr zuhört. Das ist die 8. Folge des Podcasts, heute geht es um Keramik und die Töpferei. Wir beginnen mit dem geschichtlichen Hintergrund. Die Herstellung von Keramik ist eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit. Wir sind weiterhin in der Steinzeit. Der älteste Fund ist ca. 29.000 bis 25.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung entstanden. Und dabei handelt es sich nicht um einen Teller oder eine Tasse, sondern um die Venus von Dolní Vestunice. Dolní Vestunice, zu Deutsch Unterwesternitz, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, liegt im heutigen Tschechien, etwa 34 Kilometer südlich von Brno, Deutsch Brünn, oder 77 Kilometer nord-nordöstlich von Wien, das sagt den meisten wahrscheinlich mehr. 1925 jedenfalls wurde dort eine kleine, 11 Zentimeter hohe Statuette gefunden. Sie besteht aus gebrannter Keramik und das muss sie auch sein, denn eine ungebrannte hätte die Zeit zu uns nicht überdauert. Die Frauenstatuette zeigt ausladende Proportionen und lediglich angedeutete Augen. Im Jahr 2002 wurde zudem auf ihrem Rücken der Abdruck eines Kinderfingers gefunden. Neben dieser Figur wurden noch andere gefunden, beispielsweise von Löwen und von Mammuts. Die Ausgrabungsstätte ist in mehrfacher Hinsicht wirklich bedeutend, denn dort finden sich eben solche Kunstgegenstände, aber eben auch noch die Überreste der Öfen, alltägliche Gegenstände, Gräber und es wurde auch ein Pigment gefunden, was wir letzte Aufnahme hatten, der rote Ocker, Eisenoxid. Für mich jedenfalls sehr faszinierend war aber noch etwas anderes dort, denn es wurden auch Muschelschalen entdeckt. Und diese Muschelschalen kommen aus dem Mittelmeer, was Hinweise darauf gibt, dass es Reisen und Handel auch schon in dieser Zeit gab. Machen wir einen großen Sprung nach vorne. Zeitlich 10.000 Jahre Richtung Gegenwart, also ca. 15.000 vor unserer Zeitrechnung. Und geografisch bewegen wir uns 8.000 Kilometer weiter nach Osten, nach China, zur Xuyan. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Tut mir leid, Leute. Xuyanyan Cave. Die liegt ca. 450 Kilometer von Hongkong entfernt. In dieser Höhle wurde die älteste Töpferei der Welt gefunden. Leider kein ganzes Espresso-Tässchen, aber immerhin doch Scherben, die auf ungefähr 18.000 bis 15.000 vor unserer Zeitrechnung datiert werden konnten. Wenn man über Keramik redet, kommt man nicht umhin, über Porzellan zu reden. Das weiße Gold Chinas war Jahrhunderte unerreicht und ein großes Geheimnis der chinesischen Manufakturen. Bereits seit dem 13. Jahrhundert fertigten sie das begehrte, harte Porzellan mit weißen, bei dünner Ware auch transparenter Farbe. Erst im Jahr 1708 wurde das erste europäische Porzellan gefertigt, und zwar in Dresden von Johann Friedrich Böttger und Ehrenfried Walter von Tschirnhaus. Ganz ehrlich, super faszinierende Geschichte. Böttger ist in der Zeit Gefangener des Königs und soll eigentlich den Stein der Weisen finden. Er hatte nämlich angeblich bereits Silber in Gold verwandelt und das selbst bekannt gemacht. Mehrere Fluchtversuche später widmete er sich dem Hauptwerk Gold herstellen und dem Nebenwerk weißes Gold herstellen. Naja, etwas verkürzt vielleicht, aber es waren verschiedenste Aufschlüsse von Erzen zur Metallgewinnung und eben auch die Erforschung des Porzellans. Und dabei soll nicht vergessen werden, so schrieb der Arzt, der ihm half, Bartholomä, der ebenfalls beteiligt war und dann in seinem Laborjournal am 15. Januar 1708 die richtigen Mengen fürs Porzellan schrieb. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, zur Wissenschaft gehört eben nicht nur das Experiment, sondern vor allem das genaue Aufschreiben. Dank dieses Eintrags kann heute das genaue Datum des ersten europäischen Porzellans festgelegt werden, eben auf den 15. Januar 1708. Aus diesen Versuchen und Beschreibungen entwickelte sich dann das Meißner Porzellan, was auch heute noch ziemlich bekannt ist. Erkennbar ist es bis heute an den gekreuzten Schwertern. Das Symbol der gekreuzten Schwerter ist eine der ersten Trademarks der Weltgeschichte. Die Entwicklung des Porzellans war allerdings nicht nur von der richtigen Mischung der Rohstoffe abhängig, sondern auch die Entwicklung technischer Verfahren war maßgeblich. Denn das Porzellan muss sehr heiß gebrannt werden, um seine begehrten Eigenschaften zu erhalten, wie zum Beispiel die teilweise Transparenz. Auch in der Frühgeschichte musste schon viel entwickelt werden. Auch hier waren die richtigen Öfen wichtig, musste doch die Keramik gleichmäßig gebrannt werden. Die ersten keramischen Erzeugnisse wurden zweifelsohne per Hand geformt. Man nimmt sich die Rohmasse, rollt sie eventuell aus, formt mit den Schnüren und Bündeln nach und nach die gewünschte Form oder das gewünschte Gefäß. Ein großer technologischer Sprung hingegen war die Entwicklung der Töpferscheibe. Die historische Töpferscheibe bestand aus einer sehr schweren steinernen Platte, die durch Körperkraft in Rotation versetzt wurde, häufig durch einen Trittbrettmechanismus. Auf dem Stein wurde dann eine keramische Rohmasse gelegt, die auf dem Stein rotationssymmetrisch geformt wurde. Die dabei auftretende Reibung bremst die Scheibe nur unwesentlich, denn die hohe Masse des Steins hält die Rotation aufrecht. Ein sehr schönes Beispiel für die Trägheitskraft bzw. das erste Newtonsche Gesetz. Insbesondere Gefäße wie Töpfe, Vasen und Amphoren wurden so sehr einfach und vor allem schnell herstellbar. Über die erste Kultur, die die Töpferscheibe erschuf, herrscht derweil Unklarheit. Denn mit im Rennen sind die Sumerer in Mesopotamien, Menschen in Südosteuropa, China, die Induskultur im heutigen Pakistan, Indien und Afghanistan sowie ebenfalls möglich die Ägypter. Heutzutage gibt es neben den klassischen Anwendungsbereichen von Geschirr, Kunst und Kultur auch hochtechnische Gebiete, zum Beispiel im Bereich der Halbleiter oder auch der Hitzeschutzschilde von Space Shuttles. Mehr dazu später. Wir machen weiter mit einem kurzen Überblick, wie man Keramik einordnen kann, ausgehend von der Art der hergestellten Waren. Ich gehe einmal von mir aus und erzähle, was mir so einfällt, wenn ich an Keramik denke. Als erstes tatsächlich so der weiße Teller, den man häufig in der Küche benutzt. Dann noch der Blumentopf, so schön klassisch braun-rötlich. Und einer der großen grauen Bierkrüge. Vielleicht habt ihr die auch schon mal gesehen. Etwas später folgen dann vielleicht noch so Vasen, Tiegel und Fliesen. Keramik wird heute in drei Klassen eingeteilt, die wiederum in Unterklassen eingeteilt werden können. Keine Sorge, tiefer gehen wir nicht. Die drei Klassen sind Irdengut, Sinterzeug und Sondermassen. Irdengut, im Englischen Earthenware, ist eine bei geringer Temperatur gebrannte Keramik. Sie ist nicht gesintert, mehr dazu gleich, und weist eine hohe Porosität auf. Dadurch ist sie wasserdurchlässig. Zu ihr gehören Baukeramiken, wie die klassischen roten Ziegelsteine, aber auch die Tonwaren, wie sie als Terrakotta für Blumentöpfe zu finden sind. Es gibt auch Trinkgefäße aus Tonware, die ist dann allerdings glasiert, damit sie undurchlässig für das Getränk der Wahl wird. Neben Baukeramik und Tonware gehört das Steingut zum Irdengut. Steingut ist nicht zu verwechseln mit Steinzeug. Der Unterschied liegt im Wesentlichen daran, dass Steinzeug heißer gebrannt wird und damit versintert. Das Steingut ist nicht vollständig versintert und deswegen ähnlich der Tonware wasserdurchlässig, falls es nicht glasiert wird. Anders das Steinzeug. Das ist versintert, genauso übrigens wie Porzellan, und gehört damit zum Sinterzeug. Deren Scherben fügen sich beim Sintern zusammen und dadurch wird das Werkstück wasserundurchlässig. Porzellan ist aufgrund seiner Ausgangsmaterialien weiß, das Steinzeug meistens eher grau. Was Porzellan zu Porzellan macht, das sehen wir gleich, doch davor kurz zur letzten Klasse. Neben Irdengut und Sinterzeug gibt es als dritte Klasse noch die keramischen Sondermassen. Darunter versammelt sind die hochspezialisierten Keramiken, wie die vorhin schon kurz genannten Hochtemperaturkacheln der Hitzeschutzschilde oder auch Isolatoren oder Medizinprodukte. Mehr dazu im letzten Segment. Wir kommen jetzt zu den Rohstoffen. Gleich vorweg, ich bin mir sicher, dass ich hier nicht vollständig bin. Aber darum geht es ja auch nicht, sondern um die wichtigsten Inhaltsstoffe. In der Regel sind die Rohstoffe für Töpferei und Keramik in der Natur zu finden, denn es handelt sich um Gestein bzw. verschiedene Minerale. Mal ganz von vorne. In gewisser Weise stellen wir besondere Steine her. Aber was sind Steine, Mineralien und alles, womit ich gerade Geologin gegen mich aufgebracht habe? Minerale sind durch geologische Prozesse entstandene chemische Verbindungen, die in der Regel kristallin sind. Sie sind vorwiegend anorganisch. Es gibt aber auch einige mit Kohlenstoff als organisch klassifizierte Minerale. Sie können aus unterschiedlichen Elementen bestehen und unterscheiden sich in ihren verschiedenen Arten zu kristallisieren und durch verschiedene Fremdatome im Kristall. Und damit ein kurzer Ausflug jetzt in die Welt der Feststoffe und Kristalle. Die meisten von euch kennen die vier Aggregatzustände: fest, flüssig, gasförmig und Plasma. Feststoffe haben die Eigenschaft, dass sie ihre Gestalt behalten. Grund dafür sind die starken Wechselwirkungen zwischen den Atomen oder Molekülen. Diese sind so stark, dass sich die Atome nicht gegenseitig verschieben. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Feststoffen, kristalline und amorphe. Das Beispiel für einen amorphen Feststoff ist zum Beispiel Glas. Es besteht aus Siliziumdioxid, welches in unmittelbarer Nähe geordnet ist, aber in größerem Abstand ungeordnet vorliegt. Salopp gesagt, findet man zwar abwechselnd Silizium und Sauerstoff, aber was hier eine gewisse räumliche Ordnung hat, sieht 10 Nanometer weiter eben schon anders aus und kann auch nicht in größeren Gebilden irgendwie wiederentdeckt werden. Man bezeichnet das als eine fehlende Fernordnung. Weitere bekannte Beispiele für amorphe Feststoffe sind die Kunststoffe, also Plastik, unter anderem Polystyrol, besser bekannt als Styropor. Im Gegensatz zu den amorphen Feststoffen haben Kristalle sowohl eine Nah- als auch Fernordnung. Wir bleiben beim Beispiel Siliziumdioxid, dieses Mal aber nicht als Glas, sondern als Quarz. Quarz ist die kristalline Form des Siliziumdioxid. Das bedeutet, dass man in der Nähe immer dieselben Einheiten des Siliziumdioxid findet. Ein Silizium ist aber jeweils von 4 Sauerstoffen umgeben, die wiederum sind immer von 2 Siliziumionen umgeben. So ergibt sich dann ein Tetraeder, die jeweils über ihre Spitzen verbunden sind. Das Ganze setzt sich immer weiter fort und fort und fort, sodass der Kristall nicht unterscheidbar ist, ob man nun am Anfang in 10 Nanometern oder wenn er so groß ist, auch einen Zentimeter weit guckt. Und wenn sie wirklich so komplett einheitlich sind, dann sind es auch noch Einkristalle. Neben den Einkristallen gibt es auch Polykristalle, wo verschiedene Ordnungen sich ineinander zusammengewachsen sind letztendlich. Eine wichtige Technologie, die auf solchen Einkristallen basiert, ist unsere moderne Informationstechnologie. Silizium, diesmal ohne Sauerstoff, nur elementar, wird zu Einkristallen verarbeitet. Mit dem Czochralski-Verfahren können dabei sehr, sehr große Einkristalle gezüchtet werden. Und zwar 2 Meter hoch und circa 1,5 Meter breit. Dabei sind sie hochrein. Sie bestehen zu 99,999999%, 7% Silizium. Diese extrem hochreinen Siliziumbarren werden dann in Wafer geschnitten und daraus können dann die Mikrochips für unsere modernen Geräte hergestellt werden. Aber nochmal zurück zum Quarz. In der Natur sind die Bedingungen natürlich nicht so kontrolliert wie bei uns in der Kristallzucht für die Mikrochips. Daher findet man in Quarz verschiedenste Fremdatome. Sie sind dann im Kristallgitter mit eingebaut und können zum Beispiel ein Siliziumatom ersetzen. Sehr bekannt ist aber zum Beispiel der Edelstein Amethyst. Dabei werden in Siliziumdioxidgitter einige wenige der Siliziumionen durch Eisenatome ersetzt. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, die Welt der Kristalle ist wirklich groß. Eigentlich müsste man hier mal mit einer Kristallographin reden und auch mit Mineralogin und einige Folgen dazu machen. Deswegen hier nur in aller Kürze, weil ich das Ganze gerne mal darstellen möchte für diejenigen, die nur wenig bisher davon wissen. Es gibt 7 Kristallsysteme, unterteilt in 14 Bravais-Gitter, unterteilt in 230 kristallographische Raumgruppen. Und das gilt nur für einen schön gewachsenen Einkristall. Häufig hat man aber nicht ein schönes Gitter, sondern ineinander verwachsene Polykristalle, da vom Ursprung sich der Kristall sich in mehrere Richtungen ausgebreitet hat. Außerdem gibt es noch verschiedene Modifikationen, vielleicht am besten beschrieben beim Kohlenstoff. Vom Kohlenstoff kennt man diese Modifikation am besten, würde ich meinen, so nämlich den Diamanten und auch das Graphit. Diamant, der Edelstein, den wir häufig benutzen, und Graphit in einer Bleistiftmine. Sehen komplett anders aus, haben komplett andere Eigenschaften, aber sind letztendlich das gleiche Element. Die verschiedenen Modifikationen treten aber eben nicht nur da auf, sondern bei den meisten Kristallen. Modifikationen werden durch verschiedene Bedingungen erzeugt. Diamant beispielsweise braucht hohe Temperaturen und einen hohen Druck. Viele Modifikationen können sich auch ineinander umwandeln, beispielsweise auch wieder der Diamant, wenn er zu heiß wird. Diese Umwandlung ist auch ein wichtiger Forschungsgegenstand bei chemischen Wirkstoffen, da in der Herstellung gerne auch Modifikationen entstehen können, die während der Lagerung sich in andere Modifikationen umwandeln. Das muss untersucht werden, da die neue Modifikation eventuell gar keine Wirkung mehr zeigt. Ich denke, das war jetzt ziemlich viel. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Jetzt kommt die eigentliche Frage. Warum braucht man dieses Wissen für Töpferei und Keramik? Dafür schauen wir uns mal die Tonwaren bzw. Irdengut an. Das besteht in der Regel aus Ton, Feldspat und Kalk mit ein paar geringeren anderen Beimengungen. Für Ton und Feldspat wird wichtig, was wir gerade eben gelernt haben. Denn beide sind Gruppen von Mineralen, die als Grundstoffe Silikate enthalten. Das sind die Silizium-Sauerstoff-Tetraeder, wie wir sie auch beim Quarz finden. Also ein Silizium in der Mitte, dann vier Sauerstoffionen drumherum im maximalen Abstand, sodass sich vier Ecken herausbilden. Im Quarz waren diese verhältnismäßig rein und regelmäßig verknüpft. Im Ton hingegen vermischt sich das Ganze mit Aluminiumhydroxidoktaedern. Die sehen aus wie zwei Pyramiden am Boden zusammengefügt. Diese Siliziumoxid- und Aluminiumhydroxidstrukturen wechseln sich ab. Feldspat besteht ebenfalls aus Siliziumoxid und Aluminium. Nur das Aluminium hat anders als im Silizium nur vier umgebende Sauerstoffionen. Dazu kommen noch diverse andere Fremdatome, sowohl im Ton als auch Feldspat. Und so gibt es verschiedene Mineralien, in die sie sich auch noch unterteilen können. Feldspat und Ton sind sich also sehr ähnlich. Und das ist auch nicht ganz verwunderlich, denn Ton kann unter anderem aus Feldspat entstehen. Es ist ein Verwitterungsprodukt des Feldspats. Das heißt, ist Feldspat lang genug der Umwelt ausgesetzt, wandelt es sich in Ton um. Der Feldspat selbst entsteht bei geologischen Prozessen im Erdinnern. Last but not least, Kalk ist Calciumcarbonat und kann in der Natur in verschiedenen Formen gefunden werden. Die bekanntesten wohl Kalkstein, Kreide und auch Marmor. Wir gehen zur nächsten Gruppe, dem Steingut. Das besteht aus Ton, Quarz und Feldspat. Also fast genauso wie das Erdengut vorher. Quarz kommt hinzu, wir haben schon gesehen, das ist Siliziumdioxid. Wir gehen weiter zum Steinzeug. Hier werden wieder vor allem Tonminerale und Feldspat mit nur wenig Quarz eingesetzt. Der wirklich entscheidende Unterschied ist das Brennen bei deutlich heißeren Temperaturen. Der Scherben versintert komplett und es entsteht ein wasserundurchlässiges Gefäß. Zu guter Letzt noch das Porzellan. Es besteht eigentlich aus den gleichen Stoffen, aber nur fast. Denn statt der normalen Tonerde benötigt man zwingend Kaolin. Das ist ebenfalls ein Verwitterungsprodukt von Feldspat, enthält aber fast kein Eisen. Dadurch bleiben die gebrannten Produkte rein weiß erhalten, wenn man denn die hohe Temperatur zum Sintern erreichen kann. Modernste Keramiken bestehen aus anderen Rohstoffen, die sich deutlich unterscheiden. Deswegen kommen die erst am Ende im letzten Kapitel. Wir kommen endlich zur Herstellung und damit zum Sintern. Wir haben jetzt unsere Rohstoffe gefunden und abgebaut. Es sind Tonminerale, Feldspate, eventuell Quarz und noch einige kleinere Beimengungen. Sie werden aufbereitet durch Mahlen und Vermengen in den richtigen Verhältnissen, werden mit Wasser vermischt und zu einer feuchten Grundmasse ausgepresst. Dann wird geknetet, um eine homogene Masse zu erhalten. Die Grundmasse wird dann zu einem Rohling geformt, dem Grünling oder Grünkörper. Der Grünling wird dann getrocknet und anschließend gebrannt und dann versintert, bei hohen Temperaturen komplett, bei niedrigen nur teilweise. Gucken wir uns das Sintern mal an. Wir fangen vorne an. Wenn der Grünling so hergestellt wurde, dann ist er nach der Trocknung nicht vollständig trocken, aber doch verdunstet kaum mehr Wasser direkt, da es gebunden ist. Die Rohstoffe Feldspat, Ton und so weiter liegen Korn an Korn nebeneinander mit mikroskopisch oder noch kleineren Abständen immer kurz nebeneinander. Als Vergleich möchte ich gerne mal, dass ihr an Puderzucker denkt, ein feines Pulver, das doch relativ viel Volumen einnimmt mit Luft im Innern. Wenn ihr das zusammendrückt, dann könnt ihr es in ein geringeres Volumen zwängen. Es pappt dann noch ein bisschen stärker zusammen. Wenn ihr das fest genug gemacht habt, dann zerfällt das auch nicht so schnell. Das ist noch nicht versintert, aber man merkt schon einen Effekt durch die dichtere Packung. Das Pulver hat eine hohe Oberfläche. Das bedeutet auch, dass es eine hohe Oberflächenenergie hat. Jetzt kommt der Brennvorgang und das Sintern bezeichnet, dass die Körner im Innern näher zusammenrücken, sich eventuell auch Bindungen bilden, Luft, Gase, Flüchtiges verschwindet. Die Oberflächenenergie sinkt dabei, das ist die treibende Kraft und es entsteht ein festeres, enger zusammenliegendes Gebilde. Und das Ganze passiert ohne, dass der Schmelzpunkt der Bestandteile erreicht wird. Die Triebkraft des Versinterns ist, dass die Oberflächenenergie vermindert wird. Aber was ist das? Viele kennen wahrscheinlich die Frage, warum nimmt ein Tropfen Regen eine kugelförmige Gestalt an? Oder warum nimmt ein Tropfen Öl in Wasser eine Kugelform an? Oder warum eine Sphäre im Vakuum entsteht? Die Antwort ist in der Regel, weil die Flüssigkeit bestrebt ist, eine kleine Oberfläche zu haben. Aber warum? Und da kommt die Oberflächenenergie ins Spiel. Denn der wahre Grund ist, dass die Oberflächenenergie dadurch minimiert wird. Wir gucken uns ein einzelnes Molekül Wasser an. Wenn es im Tropfen, also im sogenannten Bulk, ist, dann hat es überall die gleiche Umgebung. Zu jeder Seite ist ein anderes Wassermolekül. Ob sie jetzt den Platz tauschen, ändert nicht viel. Und alle Kräfte sind gleich, zu jeder Seite. Anders sieht es am Rand aus. Die äußersten Moleküle sehen nach innen und dort sehen sie dann Seite an Seite andere Wassermoleküle. Aber nach außen geguckt sehen sie die Luft. Und nun, ein Wassermolekül hat wenige positive Wechselwirkungen zur Luft, aber viele zu anderen Wassermolekülen. Dadurch entsteht eine Bestrebung der äußeren Moleküle nach innen. Sie wollen die Energie minimieren. Es bildet sich eine Kugel. Die gleichen Mechanismen sieht man auch bei Feststoffpartikeln, wenn auch nicht so schön wie bei Flüssigkeiten. So, Oberflächenenergie ist ganz knapp ausgedrückt das Mehr an Energie, das entsteht dadurch, dass eine Oberfläche vorhanden ist, im Vergleich zum Bulkmaterial im Innern. Das Sintern spielt jetzt wie folgt eine Rolle. Der Grünling mit vielen kleinen Partikeln mit viel Oberfläche wird erhitzt, ohne dass ein Bestandteil schmilzt. Durch das Erhitzen kann aber die Energie aufgebracht werden, die Partikel zu kombinieren. Es bildet sich eine gemeinsame Oberfläche, die weniger groß ist als die zwei zuvor. Logischerweise bewegen sich dabei die Atome und Ionen, das Werkstück kann dabei dichter werden. Ich möchte gerne einen etwas tieferen Einblick noch geben, weil ich glaube, dass es interessant ist, solche Prozesse auf einem tiefen Level zu hören und nicht nur, ja, und dann wird's jetzt halt dichter. Ich beziehe mich jetzt explizit auf das Buch Materials Chemistry of Ceramics von Junichi Hojo. Denn der Mechanismus des Sinterns wird von verschiedenen Autoren verschieden eingeteilt. In dem Buch, auf das ich mich beziehe, sind es jedenfalls 5 Schritte bzw. Prozesse. Ein Schritt ist das Verdampfen und Kondensieren. Einzelne Atome oder Moleküle an der Oberfläche können verdampfen, ohne dass ihr eigentlicher Siedepunkt erreicht ist. Im konkreten Fall, ein Atom an der Grenzfläche eines Partikels verdampft und kondensiert dann am benachbarten wieder aus. Dadurch verändert sich die Gestalt und es können sogenannte Necks oder Hälse entstehen. Nächster Schritt ist die Oberflächendiffusion. Die Atome oder Moleküle wandern an der eigenen Oberfläche entlang. Aus beiden Prozessen kann sich eine Annäherung der beiden Partikel ergeben. Dann gibt es noch die Volumen- oder auch Bulkdiffusion und die Gitterdiffusion. Bulkdiffusion bezeichnet dabei, dass bei gewisser Temperatur die Poren eines Feststoffs gefüllt werden. Atome wandern dort hinein. Ist die Temperatur auch hoch genug, dann vibriert das Kristallgitter eines Kristalls. Es ist dann möglich, dass einzelne Atome bzw. Ionen in das Gitter eindringen und eventuelle Fehlstellen besetzen. Dann gibt es noch die Korngrenzendiffusion. Dabei sind die Körner definiert als gleiche Kristallarten, aber ungleiche Orientierung. Diese können sich einander annähern und ineinander übergehen. Der letzte Prozess ist der Viskosefluss. Der tritt bei Glas auf, wobei der wesentliche Punkt ist, dass es sich um amorphes Material ohne Kristallgitter handelt. Auch dort wird durch Bewegung des Materials die Energie im Innern vermindert. Aus der Verfahrenssicht kann das Ganze auch in Anfangs-, Mittel- und Endphase eingeteilt werden. Am Anfang beginnen sich die Necks oder Hälse zu bilden. Das sind die Kontaktflächen bzw. Verbindungen zu den jeweils nächstgelegenen Partikeln in dem Grünling. Es finden also verstärkt die Verdampfung-Kondensation und Oberflächendiffusion statt. Der Grünling verdichtet sich bereits im Vergleich zu wie er vorher war, aber es ist noch nicht substanziell geschrumpft. Das fängt in der Mittelphase an. Es dominiert neben der Neckvergrößerung die Gitter- und Volumendiffusion. Dabei werden die Poren kleiner oder verschwinden ganz. In der Endphase wachsen dann die Korngrößen. Insbesondere diese Korngrößen bieten die Möglichkeit, Eigenschaften der späteren Werkstoffe zu kontrollieren. Die Prozesse sind hier natürlich jetzt schön separat beschrieben. In der Realität finden sie alle irgendwie gleichzeitig statt, aber zu verschiedenen Zeitpunkten, verschieden viel, schnell oder stark. Wir kommen zum letzten Punkt, den Hightech-Anwendungen. Die Hauptunterschiede, kurz angerissen, liegen in der Auswahl der Rohstoffe, der Reinheit der Rohstoffe und der Herstellungsweise, also quasi in allem. Die Rohstoffe werden häufig in 3 Klassen eingeteilt. Oxide wie das Siliziumdioxid oder Aluminiumoxid hatten wir schon als Feldspat oder Quarz gesehen. Nichtoxide sind die bekannteren Beispiele Carbide oder Nitride. Und dann gibt es noch Kompositmaterialien, die verschiedene Materialien kombinieren. Aluminiumoxid und Carbide bzw. Nitride möchte ich nochmal herausgreifen. Edelsteine aus Aluminiumoxid werden den meisten wohl bekannt sein. Allgemein ist das Mineral aus Aluminiumoxid als Korund bekannt. Wem das noch nichts sagt, die rote Version eingefärbt durch Chrom nennt man Rubin. Die anderen Farben und vor allem Blau ist bekannt als Saphir. Karbide und Nitride kennt man erst einmal weniger. Karbide sind Verbindungen eines Elements mit Kohlenstoff, zum Beispiel Siliziumkarbid oder Calciumkarbid. Nitride sind Verbindungen eines Elements mit Stickstoff, zum Beispiel Siliziumnitrid oder Galliumnitrid. Dabei gilt allgemein, dass sie binär auftreten, das heißt ein Element mit Kohlenstoff und oder ein Element mit Stickstoff. Aluminiumoxid wird unter anderem als Material in der Medizin verwendet. Gesintertes Aluminiumoxid kann in künstlichen Gelenken eingesetzt werden. Dort ist es ein bioinertes Material, welches nicht vom Körper angegriffen wird. Aber auch in Mikrochips findet man Aluminiumdioxid als Isolator und auch als Trägermaterial von Silizium. Das Stichwort hier Silizium auf Saphir. Von den Karbiden ist Wolframkarbid eines der bekannteren. Daraus werden unter anderem die Wolfram-Eheringe hergestellt. Ist die Härte dort als Sinnbild der Stärke der Beziehung gedacht, findet die Härte auch woanders Anwendung. In moderner Waffentechnik nämlich wird es als panzerbrechende Munition genutzt. Siliziumkarbid findet ihr wirklich viel. Angefangen bei Bremsen für teure Sportwagen, in Turbinen, Schusswesten, als Schmucksteine, aber auch als Halbleiter findet es Verwendung. Das Galliumnitrid und Siliziumkarbid findet sich so zudem in LEDs. Auch da waren wieder die Halbleitereigenschaften das Wichtige. Eine Kleinigkeit und Einschränkung noch zum Schluss. Während einige sagen, dass es sich bei den gerade genannten Beispielen um Keramik handelt, werden andere vielleicht sagen, dass das nicht wirklich stimmt. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es gibt mit Sicherheit Argumente dafür und dagegen. Ich möchte das nicht bewerten und übernehme in dem Fall die Sicht derjenigen, die dafür sind und möchte mich jetzt nicht als Gatekeeper hier aufführen. Und damit sind wir schon bei der Zusammenfassung. Heute ging es um Keramik, wobei wir uns mal wieder wenig mit dem Eigentlichen beschäftigt haben und viel tiefer in andere Bereiche vorgedrungen sind. Es fing an mit der Geschichte der Keramik, wobei wir festgestellt haben, dass auch diese vor der Sesshaftwerdung des Menschen beginnt. Über die Jahrtausende wurden höhere Temperaturen beim Brennen erreicht und bessere Fertigungsmethoden entwickelt. Besonders sticht da erstmal das weiße Gold Chinas hervor, das Porzellan. Ausdruck höchster Kunst und fortschrittlicher Technik. Doch mehr noch als Geschirr finden wir Keramik heute in diversesten Produkten, in Mikrochips, zum Beispiel in Smartphones oder in den LEDs, die heute überall zu finden sind. Der Hitzeschild von Space Shuttlen, genauso wie die Düsen der Raketen. Wir haben heute zudem einen Ausflug in die Welt der Kristalle unternommen, um besser zu verstehen, wie die Rohstoffe sich zusammensetzen. Das Brennen haben wir wissenschaftlich betrachtet und dabei das Sintern als Prozess erschlossen. Die Veränderung entsteht durch die Energieminimierung, basierend auf der Oberflächenenergie von feinsten Partikeln. Sie schließen sich zusammen, obwohl die Schmelztemperatur nicht erreicht wird. Wenn die Temperaturen hoch genug sind, bilden sie eine wasserundurchlässige Keramik. Damit sind wir am Ende der Folge. Das Skript zum Nachlesen inklusive Bildern und weiterführenden Links findet ihr auf der Website allesistchemie.de, zusammengeschrieben ohne Leerzeichen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, könnt ihr da einen Kommentar hinterlassen oder eine E-Mail schreiben an info@allesistchemie.de. Das war Alles ist Chemie, Folge Nummer 8. Danke fürs Zuhören.